Footballerei!
Ich hab da was für euch. Manege frei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard.
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
NFL Boulevard. Hier erwartet dich alles, was das bunte Treiben der NFL, die beste Soap-Opera der Welt ausmacht. Der ganze Zirkus drumherum. Ich bin Kutsche und erzähle dir mit abwechselnden Gästen schöne Geschichten rund um die geilste Sportart der Welt. Wisst ihr, was das Schöne an diesem Zirkus ist? Hier herrscht Anarchie, es gibt keine festen Regeln, der Spaß steht im Vordergrund. Wenn du das hier hörst, bin ich gerade aus einem einwöchigen Urlaub wiedergekommen. Deshalb gibt's diesmal auch keine News, die wären ja alle schon alt. Stattdessen gibt's das hier heute, den Content-Tipp der Woche. Das ist diesmal ein neuer Podcast. Die NFL Boulevard-Rubrik, die sich diesmal mit den Schiedsrichtern in der NFL befasst. Und natürlich wie immer zum Abschluss der NFL-Flachwitz-Freitag. Lachen ist schließlich gesund. Und damit Manege frei. Viel Spaß bei der Vorstellung. Der Tipp der Woche. Der Content-Tipp der Woche ist auch diesmal wieder ein sehr persönlicher. Es geht um einen neuen Podcast und über den spreche ich nicht alleine, sondern zusammen mit Johannes Strate, dem Sänger von Revolverheld. Moin Johannes.
Moin Kutsche.
Johannes, bevor wir über diesen Podcast sprechen, noch schnell eine Frage zur NFL. Du bist ja selbst großer Fan. Dein Team sind die LA Rams. Wie groß ist jetzt schon deine Vorfreude auf die neue Saison?
Ah, die wächst gerade ziemlich, weil ich ziehe mir gerade natürlich die neue Quarterback-Serie rein. Und bin ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 und das ist schon irgendwie geil, so mit den Lions und auch Kirk Cousins bei den Falcons. Also das sind, ich liebe diese Serie sowieso, deswegen denke ich jetzt schon wieder, kann losgehen. Und gestern, du weißt es, kam die E-Mail, dass unsere Liga jetzt wieder freigeschaltet ist und es weitergehen wird.
Genau, Fantasy Football spielen wir natürlich auch wieder. Was geht denn für deine Rams dieses Jahr? Was hast du für ein Gefühl?
Ja, ich glaube, die Erwartungen sind immer noch irgendwie Mittelmaß. Playoffs würde mich freuen. Also ich sag mal maximal 2. Playoff-Runde.
Berlin nimmst du mit, ne? Madrid vielleicht auch, habe ich gehört.
Also Madrid würde ich mich sehr freuen. Steht noch alles in Sternen und Berlin bin ich vor Ort, ja. Du auch?
Ja, also Berlin auf jeden Fall. Madrid habe ich auch zumindest mir schon Flüge besorgt. Also ich komme da nicht mehr raus. Bernabeu-Stadion, Johannes.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich NFL. War da einmal für ein Fußballspiel. Und das war schon wirklich irre und war noch so während des Umbaus, also als da noch ziemliches Chaos war. Ich glaube, jetzt ist es schon echt ein Erlebnis, allein wegen des Stadions und natürlich das Event eh.
Ja, glaube ich auch. Ich kenne das neue in Anführungszeichen Bernabeu-Stadion vor allem noch nicht. Und dann Dolphins Commanders ist natürlich auch ein geiles Spiel.
Voll.
Aber das ist noch Zukunftsmusik. Heute in einer Woche, also ab dem 8.8. gibt es einen neuen Podcast, der da lautet 20 Jahre Revolverheld. Das kann uns keiner nehmen. Ich durfte auch dabei sein. Ich möchte, dass die Menschen das wissen, Johannes. Was erwartet sie denn in diesem mehrteiligen Format, das über mehrere Monate läuft?
Ja, du weißt es natürlich ganz genau, denn du bist der Mann, der uns da begleitet, was mich auch sehr freut. Wir haben schon etliche Folgen jetzt aufgenommen, viel gelacht. Und es ist in der Tat so, dass wir die Bandgeschichte von ganz Anfang an aufbereiten. Also es ging auch vor meinem Wissen los, denn als wir angefangen haben aufzunehmen, es war so ein bisschen, wir gucken mal, haben die Jungs auf einmal angefangen von ihren Schulbands zu reden, wo sie sich irgendwie schon kannten und in irgendwelchen Bandbattles in Hamburg gegeneinander angetreten sind. Da waren Kutsche und ich erstmal nur Zaungäste. Deswegen, wir reden über die letzten 30 Jahre, über skurrilste Sachen, über, keine Ahnung, Auftritte am Brandenburger Tor mit einer stinkbesoffenen Fußballnationalmannschaft am Hals, ein Per Mertesacker, der mich fast umreißt, über Shows auf irgendwelchen Schiffen, wo die Bühnen zusammenbrechen oder Jugendzentren, wo keiner kommt, wo wir dann irgendwie noch mit der Band von Mark Forster gespielt haben, damals es aber auch nicht wussten und uns irgendwie nicht getroffen haben. Also es ist schon ein bisschen skurril und lustig und durchaus unterhaltsam.
Wenn ihr hier zuhört, mögt ihr ja offenbar Podcasts. Deswegen sei euch auch dieser Podcast mal empfohlen. Da sind wirklich viele Geschichten dabei, die pures Gold sind. Ich hatte auch große Augen, ja. Große Ohren.
über Proberäume im Hühnerstall oder in irgendwelchen Brückenpfeilern. Ihr erzählt, ich glaube, noch nie erzählte Geschichten, auch so von euren Anfängen vor null Zuschauern, dann aber auch plötzlich vor total vielen Zuschauern. Also da ist so viel dabei und es kommen auch viele alte Weggefährten noch per Sprachnachricht zu Wort. Das wertet das Ganze auch nochmal auf, finde ich.
Ja, wir haben von Toni Kroos, er war so lange im Mausverbot, es wäre ja Toni Kroos, also von Toni Kroos bis Ray Garvey über Mark Forster, Klaas Häufer Umlauf, mit dem wir eine wirklich wahnsinnig skurrile Tour gespielt haben 2005, also die Geschichte alleine ist wirklich absurd, kommt glaube ich direkt in Folge 4 oder so. Also da sind viele dabei. Gestern schickte mir Clemens Fritz noch eine Sprachnachricht, weil er sich bei der EM 2008 noch an eine Geschichte erinnert hat, René Adler. Also da ist einiges los und auch vieles, wo ich denke, weiß ich gar nicht, ob ich drüber reden sollte, aber wir haben es irgendwie trotzdem gemacht.
Ja, das stimmt. Man hat euch öfter angemerkt, ja, erzählen wir das jetzt wirklich? Und schön ja, finde ich auch,
Das kam in der Tat total häufig, dieses, ja, ich habe da noch eine Geschichte, aber ich glaube, die sollte ich nicht erzählen. Was natürlich unglaublich dumm anmoderiert ist, wenn man da in so einer Fünferrunde sitzt und alle sagen, ja, vielen Dank, dann erzähl mal bitte.
Zur Band außer Johannes gehören ja auch noch Chris, Jakob und Nils. Und Jakob hat mich auch beeindruckt, weil Johannes, der hat ja dann immer irgendwie auch noch so alte Erinnerungen rausgeholt, ne? So Bandplakate, ja. Zeitungsannoncen, also das fand ich auch irgendwie immer cool, wo er die her hatte und dass er sie alle gesammelt hat offenbar in
das
den letzten Jahren.
Das ist total absurd, das wusste ich auch nicht, der Mann ist ein Archiv, der hat offensichtlich eine große Kiste auf dem Dachboden und auf einmal kommt er mit Tickets für irgendwelche Bandfestivals von 2002 oder Verträge für den ersten Bus, den wir alt gekauft haben, irgendwie 2006 und so. Also ganz skurril, aber er ist ein Sammler offensichtlich.
Das Feiern kam auch nicht zu kurz über all die Jahre. Ihr habt zu Hochzeiten 150 Konzerte im Jahr gespielt, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben sowieso in den letzten über 20 Jahren über 1000 Konzerte gespielt. Und wenn ich jetzt, also außer in eine große Stadt, eher in ein kleines Dorf fahre und wir haben dann ein Konzert, dann muss ich vorher wirklich googeln, ob wir schon da waren, weil ich mich natürlich öfter nicht mehr erinnern kann.
Jetzt aktuell spielt ihr noch ein paar Sommerfestivals. Es kommt aber auch noch eine neue Platte raus und ihr geht auch noch auf Hallentournee. Ne? Wann sind diese jeweiligen Daten?
Also Festivals jetzt über den Sommer, bis man das so macht, bis Ende August, Anfang September. Und dann kommt die Platte am 22. August. Da haben wir ganz viele alte Songs neu aufgenommen und arrangiert. Klingt alles wirklich jetzt sehr anders und da kommt eine riesige Box zu raus. Da waren wir gerade übrigens 2 Tage an der Nordsee und haben tausende Fotos signiert. Wirklich sehr skurril. Ich kann auch noch nicht so richtig gerade gucken. Und dann kommt eine Hallentour so ab Mitte November und unser letztes Konzert wird dann am 21.12. in Köln sein, im Palladium.
Dort endet dann auch der Podcast. Direkt nachdem ihr von der Bühne kommt, werde ich euch dann verhaften, werde da warten mit einem aufgebauten Podcast-Studio und dann werdet ihr quasi ganz authentisch, emotional sofort nach dem Auftritt das alles nochmal Revue passieren lassen, ob ihr das dann auch wirklich schon begreifen könnt, dass das jetzt erstmal das letzte Konzert war. Das wird jetzt schon, wenn du dran denkst, wahrscheinlich komisch und sentimental, oder?
Ja, das ist schon sehr merkwürdig, werde ich jetzt schon ein bisschen emotional. Aber es ist dann im Zweifel wie beim Football, das Spiel ist vorbei, der rasende Reporter Kutsche geht aufs Feld und hält dir das Mikro unter die Nase und in deinen ersten Emotionen redest du dich um Kopf und Kragen. Ich freue mich drauf.
Johannes, woran hat's hier liegen? Sag doch mal.
Was war los im ersten Viertel, Song 3?
Ja. Ja. Woran hat's gelegen? Ja, wie gesagt.
Fragst du dich nachher immer.
Ja. Also, uns würde es sehr doll freuen, wenn ihr ab dem 8.8. findet ihr jetzt schon beim Podcast-Dealer eures Vertrauens mal reinhört. 20 Jahre Revolverheld, das kann uns keiner nehmen. Der Podcast mit sehr viel Geschichte, mit nie erzählten Geschichten, mit sehr viel Hintergrundinfos. Es wird viel gelacht, das ist mir auch immer wichtig. Ich freue mich da jetzt schon drauf, Johannes. Heute in einer Woche ist es soweit.
Ich mich auch, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass du dabei warst heute. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Ich hab da was für euch. Manege frei. NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet. NFL Boulevard.
Und hier geht's jetzt um ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, nämlich um die NFL-Schiedsrichter. Über die wissen wir alle wahrscheinlich viel zu wenig. Das ändern wir jetzt, beziehungsweise Malte Scholz ändert das jetzt. Moin Malte.
Moin Kutze, danke, dass du mich eingeladen hast.
Cool, dass du dabei bist. Du bist Head of Officiating der European League of Football. Wie wird man denn sowas eigentlich? Also was ist dein persönlicher Werdegang und was verbirgt sich hinter diesem Titel?
Man fängt sehr früh an, Schiedsrichter zu sein. Ich habe mit 15 angefangen, Schiedsrichter zu sein und hatte dann das Vergnügen, bis hoch in der GFL Spiele leiten zu dürfen, selbst gespielt. Und dann hat mich irgendwann Martin Hanselmann gefragt, da gäbe es eine neue Liga, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort Schiedsrichter zu werden. Und dann habe ich mich dort beworben, bin Schiedsrichter geworden, habe dann damals mit Kurt Paulus zusammen lange gesprochen. Der hat mich dann gefragt, ob ich ihn unterstützen möchte. Und so ging das dann seinen Weg, bis ich dann, nachdem Kurt gegangen ist, selbst dann die Head of Officiating-Rolle neben meinem Engagement selbst als Schiedsrichter eingenommen habe. Und dort arbeite ich mit einem ganz großen Team zusammen und wir sorgen für die Ausbildung der Schiedsrichter, koordinieren die Kommunikation mit Spielern, Coaches, league-seitig, arbeiten an den Regeln mit, reden mit der NFL, mit anderen Ligen über bestimmte Standards, über Regelauslegungen und probieren so in Europa das Niveau der Schiedsrichter zu erhöhen, auf ein neues Level zu bringen, so dass es auch den Spielern in unserer Liga gerecht wird.
Was macht für dich persönlich die Faszination Schiedsrichterwesen aus?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder hat seine andere Motivation. Für mich ist das etwas, nach meiner Verletzung selbst immer noch dem Sport verbunden sein zu können, dem Sport weiterhelfen zu können und die Bühne für den Spieler oder für die Spieler auf dem Feld zu bieten. Und Schiedsrichter zu sein ist, etwas im Hintergrund zu machen. Also wir machen einen guten Job, wenn keiner über uns redet. Ja. Und das macht mir Spaß. Das bin ich auch noch selbst Jurist. Mir macht das auch noch Spaß, mit Regeln zu arbeiten. Das mag jetzt vielleicht auch nicht jeder, aber genau, da kommt alles zusammen, was mir liegt. Und wenn ich meinen Beruf und mein Hobby immer noch vereinen kann, dann ist das etwas, was mir sehr viel Freude bereitet.
Also Malte, ich habe dich kontaktiert, weil ich Post von euch bekommen habe. Ich habe es eben schon gesagt und zwar von Simon Marshall. Simon Marshall hat mir über per Mail geschrieben, ich bin erst seit circa 2 Jahren auf dem NFL-Hype-Train. Eine Sache, die mich total wundert, ist das Alter der Schiedsrichter. In der Bundesliga, also damit meinte die Fußball-Bundesliga wahrscheinlich, müssen die Schiris zwangsweise in Rente. Da wären sie für die NFL vermutlich erst im richtigen Alter. Es würde mich echt interessieren, wieso das so ist und wieso der Weg eines NFL-Schiedsrichters ist. Wir meckern ja gerne über sie, aber ich weiß nichts. Super Vorschlag, Simon, vielen Dank dafür. Bei mir ist es genauso, ich weiß auch eigentlich viel zu wenig über die NFL-Schiedsrichter und das ändern wir, wie gesagt, jetzt vor allem Malte ändert das jetzt. Lass uns doch einmal zum Start, Malte, auf seine konkrete Frage eingehen, dass er sagt, dass ihn das Alter der NFL-Schiedsrichter wundert. Das wundert mich nämlich auch oft. Das sind ja in der Regel irgendwie alte Männer. Gibt es so eine Berufsobergrenze wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga in der NFL nicht? Ist es so wie mit Wein, so älter, desto besser oder was ist da die Regel?
Also ich glaube zum einen, es gibt keine Altersgrenze, aber die NFL achtet schon jetzt auch in jüngster Zeit vermehrt darauf, ihre Altersstruktur zu ändern. Das sehen wir ja mit neuen Schiedsrichtern, die dazugekommen sind. Auf der anderen Seite, und das kann man aber auch verstehen, erfordert dieser Sport auf diesem Niveau ganz viel Erfahrung. Und Erfahrung sammel ich nur über die Zeit. Ich muss binnen einer Zehntelsekunde etwas einschätzen, wofür wir als Fans am Ende des Tages 5 Wiederholungen haben, um dann zu sagen, ja, warum hat das der Schiedsrichter eigentlich gar nicht gesehen? Er war ja offensichtlich. Da sind wir schon in der dritten Super-Slow-Mo. Das heißt, ich brauche Erfahrung und in dem Ausbildungsprozess auch der NFL und dem Auswahlprozess gucken die sich erstmal nur erfahrene Schiedsrichter an und dann hat man natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und am Ende ist aber auch die NFL und das Schiedsrichterwesen in der NFL Leistungssport. Auch dort wird darauf geachtet, wie gut ich Fouls erkennen kann, wie gut ich mit den Regeln umgehen kann. Das sind die Hard Skills, aber auch die Soft Skills. Wie gut kann ich kommunizieren mit den Spielern und mit den Coaches, weil gerade dieser Kommunikationsaspekt ein ganz, ganz wesentlicher ist, wie ich ein Spiel leite. Eigentlich noch wesentlich mehr als mit meinen Flaggen. So, und wenn man das alles dann eben zusammensieht, das erklärt dann das Alter. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, als NFL-Schiedsrichter bewege ich mich deutlich weniger als ein Fußballschiedsrichter. Das heißt, diese Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung, dem kann ich einen höheren Gewicht bei oder ja geben, als in Anführungsstrichen die körperliche Fitness, wobei die Herren und Damen in der NFL auch alle sehr fit sind. Also da dürfen wir uns keine Vorstellung machen. Die gehen jede Woche brav ins Fitnessstudio und bereiten sich sehr, sehr fleißig auf die Spiele vor.
Hast du so einen Überblick darüber, wie man eigentlich, wie Mann oder Frau eigentlich NFL-Schiedsrichterin wird? Also muss man da auch so wie im Fußball spezielle Scheine machen? Muss man sich klassisch hocharbeiten? Weißt du das?
Ich glaube, eher klassisch hocharbeiten. Ist so, dass es eine Zusammenarbeit mit den Ligen gibt, gerade im College-Bereich. Und dort gibt es den Director of College Scouting, Greg Adams, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die scouten vor allem in den Five Power Conferences, also Big Ten, SEC. Da gucken sie sich die Schiedsrichter an, aber auch in High School. Und da gibt es eine große Datenbank mit Informationen über Schiedsrichtern. Und wenn sie der Meinung sind, dass eine oder ein Schiedsrichter in der Lage sein könnte, in der NFL zu arbeiten, dann laden sie den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin in das Mackey Development Program ein. Und das ist ein spezielles Entwicklungsprogramm, in dem man nicht nur die Regeln lernt, denn es gibt ja sehr, sehr deutliche Unterschiede zwischen College-Regeln und NFL-Regeln, aber auch schon bereits dann die Möglichkeit hat, Erfahrung zu sammeln in Preseason-Training-Camps oder eben auch in bestimmten College-Spielen, die bereits schon nach NFL-Regeln gespielt werden. Und dann arbeitet man sich so in diesem MDP voran, in diesem Programm voran. Und dann wird man noch mehr exposed zu den NFL-Regeln. Dann arbeitet man auch XFL, jetzt USFL-Spiele. Und dann wird man von der Liga angesprochen, ob man, nachdem man sich bewiesen hat, dann eben als NFL-Schiedsrichter qualifizieren möchte. Und dann wird man NFL-Schiedsrichter. Also es ist ein sehr langer Ausbildungsweg. Man muss vorher schon Schiedsrichter sein. Die NFL baut darauf auf. Exposed ein zum einen zum Speed in der NFL, der, wie wir alle wissen, deutlich nochmal höher ist. Auch an der Komplexität. Die müssen wir verstehen als Schiedsrichter, die Komplexität des Spiels. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann die Umgebung, die NFL mitbringt.
Wie ist das bei uns in Deutschland oder generell in Europa? Also was musstest du machen, um Schiedsrichter zu sein? Bei uns ist es wahrscheinlich alles so ein bisschen reglementierter. Hier braucht man wirklich Scheine, oder?
Genau, also bei uns gibt es typisch die Lizenzen und die muss man erneuern. Jedenfalls in Deutschland ist das so. Dann habe ich damals noch mit der E-Lizenz angefangen und dann bis zur A-Lizenz vorgearbeitet und immer mehr mit schwierigen werdenden Tests. Und dann hat man irgendwann die A-Lizenz und dann ist man in Deutschland irgendwann in den GFL-Pool aufgenommen worden und dann durfte man GFL pfeifen. Bei uns in der ELF ist es so, dass sich die Leute bei uns bewerben. Wir vorher schon, da wir ja bereits einen sehr internationalen Pool an Schiedsrichtern haben, natürlich die Fühler rausstrecken, am besten Videomaterial bekommen und uns die Schiedsrichterinnen angucken und überlegen, können diese Schiedsrichterinnen den Gamespeed, den wir auch mittlerweile in der ELF haben, mitgehen und können wir dann diesen Schiedsrichtern die Regeln lernen. Und dann ist es tatsächlich so, NFL-Regeln zu lernen, ist ein bisschen, als würde man Wasser aus einem Hydrant trinken wollen. Dann wird es halt eine sehr harte Preseason und die beginnen wir dann im Oktober. Und bei uns ist es so, dass bevor man bei uns in den Roster kommt, man einmal einen Test im Januar schreibt, dann haben wir den ersten Cut. Bis dahin gibt es ganz viele Regeltrainingseinheiten. Dann gehen wir über zu Mechanics-Trainings, wie bewegen wir uns auf dem Feld. Dann führen wir die Rookies zusammen mit dem Roster und haben gemeinsame Trainingssessions. Dann gibt es nochmal einen Regeltest und dann konzentrieren wir uns nach dem zweiten Cut auf die neue Saison, indem wir ganz viel Tape gucken und gemeinsame Standards festlegen Und dann gehen wir in die Saison, dann gibt es den letzten Cut, dann setzen wir fest, wer geht in die Starting Position, so ein bisschen wie beim Team. Was sind unsere Starters, was sind unsere Rotators, wen haben wir im Backup, also wen möchten wir mit auf die Reise nehmen, aber wo wir sehen, da bedarf es noch ein bisschen an Entwicklung. Und so machen wir das in Europa und Deutschland. Also auch bei uns in der ELF weniger Scheine, dafür aber viele Tests. Und in Deutschland ist es typischerweise so natürlich, ich brauche eine Lizenz, sonst geht das ja nicht.
Malte, wenn ich dich schon mal hier zu Gast habe, wir wollen ja alle auch was lernen. Kannst du vielleicht noch einmal die unterschiedlichen Schiedsrichter in so einem Footballspiel, speziell in so einem NFL-Spiel erklären? Es gibt ja 7 Stück an der Zahl, die dafür da sind, die Regeln oder die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. Es gibt den Whitehead, also den Hauptschiedsrichter, aber es gibt ja auch Umpire und Judges und so. Kannst du das vielleicht für uns alle nochmal erklären, wie diese 7 Leute auf dem Feld genau bezeichnet werden und was deren Aufgaben sind?
Sehr gerne. Es gibt den Referee, das, was wir Whitehead nennen, ist eigentlich typischerweise der Referee. Das ist sein Name. Der steht zusammen mit seinem Umpire im offensiven Backfield. In anderen Ligen gibt es denn noch ein, steht der Umpire hinter der Defense, so auf Höhe der Linebacker, aber NFL und bei uns ist es so, die stehen dahinter. Im College-Bereich hat man inzwischen 8 Schiedsrichter, da steht dann noch der Center Judge und die bilden im Endeffekt so ein Dreieck im College. Also das sind die 3, die da sich um die Linie und um den Quarterback kümmern. Dann gibt es auf der Line of Scrimmage 2 kurze Flügelschiedsrichter, den Line Judge und den Down Judge. Der Down-Judge hat die Kette und der Line-Judge steht auf der Pressbox-Seite, auf der Seite, wo die Main-Cameras sind, und die kontrollieren alles, was an der Linie passiert. Kurzpassspiel, aus meiner Sicht die komplexeste Position, denn die müssen im Zweifel darüber urteilen, ob ein Quarterback über der Line of Scrimmage war, aber gleichzeitig den Pass beobachten. Das ist unfassbar komplexe Situation, die da passieren können, aber dafür sind die 2 an der Linie zuständig. Und dann gibt es 3 Tiefe. Die 3 Tiefen sind ungefähr 25 bis 30 Yards tief. An den Flügeln steht der Side Judge und der Field Judge. Und hinten in der Mitte nochmal 5 Yards tiefer der Back Judge. Und die 3 Tiefen sind für alle mittleren bis tiefen Pässe zuständig. Im Lauf beobachten die alles, was vor dem Lauf passiert. Also wird davor jemand gehalten, tief, illegalerweise tief geblockt und so weiter und so fort. Und so schaffen wir es, in einer Crew von 7 bis 8 Personen ein Spiel auf dem Feld zu kontrollieren. Und das darf man nie vergessen, wir haben auch noch Hilfe von oben. Der Videoschiedsrichter ist super wichtig, weil man hat die Rolle des Videoschiedsrichters immer weiterentwickelt. Und mittlerweile darf ein Videoschiedsrichter aktiv assistieren, heißt, wenn ein Videoschiedsrichter einen klaren Beweis hat, einen ganz, ganz klaren Beweis hat, dass der Ball den Boden berührte und deswegen wir einen Incomplete Pass haben, dann bekommen wir das aufs Ohr. Und dann sagt mir der Videoschiedsrichter, Malte, wir haben einen klaren Beweis. Genauso ist es auch in der NFL, das geben die NFL-Regeln inzwischen her. Und dann kann es mal sein, dass eben der Hauptschiedsrichter, der Referee, sich in die Kamera dreht und sagt, after further discussion, was nichts anderes heißt als, ja, ich habe Hilfe bekommen, the wording on the field is an incomplete pass. So, und so arbeiten alle miteinander zusammen.
Es sind auch alle berechtigt, eine gelbe Flagge zu werfen, ne? Die kommen ja immer aus allen Richtungen irgendwie plötzlich angeflogen.
Genau, also die 7 auf dem Feld, die haben die Verantwortung über die Strafen. Der Videoschiedsrichter kann objektive Elemente prüfen beispielsweise. Also wenn der Ball berührt war, kann es bestimmte Fouls nicht geben. Dann darf der das sagen, der Ball war berührt. Der darf aber keine Fouls geben. Und es ist auch in der Tat so, dass jeder sich so auf seinen Aufgabenbereich fokussiert und konzentriert, dass ich gar nicht weiß, beispielsweise als Referee, was die anderen machen. Ich kenne auch meist gar nicht das Ergebnis des Spielzugs, ob der Ball complete war oder incomplete war. Das bekomme ich über Funk zugesagt. Und daher hat jeder in seiner Verantwortung dann auch selbstständig die Entscheidung zu treffen, ob das ein Foul war oder nicht. Und natürlich ist es aber auch so, dass sich bestimmte Verantwortungsbereiche überschneiden, sodass wir eine Situation aus mehreren Blickwinkeln beobachten können und deswegen auch 2 oder 3 Schiedsrichter beispielsweise einschätzen können, ob das ein Foul war oder nicht. So kommt das dann eben zustande, dass ein Foul auch mit 3 Flaggen oder 2 Flaggen bedacht wird.
Und dann ist es am Ende dem Referee überlassen, also dem Whitehead, wie wir sagen, ob jetzt eine Strafe ausgesprochen wird oder nicht. Und ihm ist es dann auch vorenthalten, dass quasi der dem Publikum in Form einer Mikrofondurchsage mitzuteilen, richtig? Also das ist Chefsache dann.
Regeltechnisch vollkommen richtig, aber es ist, also Chefsache, da bin ich mal so vorsichtig. Wenn mir mein Kollege sagt, ich habe einen Foul gesehen, dann stelle ich das nicht in Frage. Mhm. Weil ich habe es auch gar nicht selbst gesehen. Ich möchte also sagen, jeder hat die gleiche Verantwortung auf dem Feld und zugegebenermaßen ist es auch so, ich als Referee, die anderen sechs bringen mich erst in die Position, mich dann in die Kamera zu drehen und etwas zu verkünden. Und man muss ein unfassbarer Teamplayer sein als Schiedsrichter. Man muss unfassbar gut zusammenarbeiten. Und ja, der Referee hat zwar auf Papier die Leitung des Spiels, es ist aber ein Teamsport und ich habe nur das Vergnügen als Referee, das dann in die Kamera sagen zu dürfen.
Und sind das feste Teams? Also keine Ahnung, wir haben jetzt beim Spiel völlig ausgedacht. Cardinals gegen Seahawks, das Schiedsrichterteam XY und die leiten dann eine Woche später auch das Spiel Colts gegen Falcons oder werden diese 7, 8 Menschen dann immer zu jedem Spieltag neu durchgemischt?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil das tatsächlich ein Punkt ist, der ganz viel diskutiert wird. In der NFL ist es tatsächlich so, die NFL hat fixe Teams. Da sind die Crews immer fix. Bis es dann in die Playoffs geht, dann werden sie neu zusammengemischt. Und das ist genau auch so ein bisschen das, worüber man drüber nachdenken kann. Möchte man eigentlich die Crews als Ganzes bewerten? Weil man spielt sich auch ein als Schiedsrichter. Ich weiß, was ist die Schwäche meines Schiedsrichters neben mir und auch andersrum. Und wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Und das funktioniert auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber tatsächlich ist es so, in der NFL hat man fixe Crews, bis es in die Playoffs geht. Dann werden die Leute zusammengewürfelt. Ob das gut ist oder nicht, das ist wirklich ganz viel diskutiert.
Ja, das könnten wir jetzt lange diskutieren. Da fallen mir auch ein paar Sachen zu ein, hast du recht. Aber, ne, also wie du vorhin ja auch gesagt hast, es geht ganz viel um Erfahrung in diesem Job. Und wenn du dann deine feste Mannschaft hast, dich aufeinander verlassen kannst und so weiter, das ist natürlich viel wert. Das sind keine Profi-Schiedsrichter weiterhin, ne? Also die NFL-Schiedsrichter machen das in Anführungszeichen auch nebenbei oder hat sich da in den letzten Jahren was getan? Das war ja auch mal eine große Diskussion, dass ganz viele gefordert haben, ey, die Schiedsrichter sind so wichtig im Football, das müssen Profi-Schiedsrichter sein.
Ja, es gibt inzwischen ein paar, die das in erster Linie machen. Ich glaube, es machen alle in erster Linie und den Nebenberuf, den sie haben, machen sie dann wirklich auch nur als Nebenberuf. Aber es haben viele tatsächlich noch einen zweiten Job, der aber wirklich meist ein Halbtagsjob ist, denn die Vorbereitung bedarf schon viel. Und Schiedsrichter in der NFL verdienen jetzt auch ganz gut. Und das ist jetzt nicht so, dass da die Unparteilichkeit nur auf dem Papier gewahrt wird. Denn man muss sich einfach vorstellen, auch eine faire Bezahlung ist wichtig, um ein faires Spiel zu leiten, damit man einfach überhaupt gar keine Anreize setzt, irgendwo eine Zuwendung anzunehmen oder keine Anreize setzt, zu sagen, dass die Schiedsrichter dann nicht fair bezahlt werden und da dann irgendwelche Mythen draus entstehen. Also das ist schon wichtig und die NFL zahlt auch eine faire Kompensation. Ich glaube, wenn man NFL-Schiedsrichter fragen würde, würde der das vielleicht in Frage stellen, der würde immer ein bisschen mehr fordern, aber das ist
für die meisten, glaube ich, schon sehr gut. Es gehört auch ein bisschen Vorbereitung dazu, oder? Also wahrscheinlich, also wenn du jetzt zum Beispiel Spiel X gegen Y leitest, dann wirst du dir ja auch vorher einmal angucken, auf welche Spieler du da triffst. Wer hat vielleicht welche Tricks? Wo muss man bei wem drauf achten? Also der Arbeitstag beginnt ja nicht erst dann zum Kickoff, sondern wahrscheinlich auch schon ein paar Tage früher, oder?
Genau, die NFL-Schiedsrichter haben unter der Woche erstmal Nachbereitung des Spiels. Es gibt Positionscoaches und da bekommen die NFL-Schiedsrichter Feedback zu jedem einzelnen Spielzug. Und da weiß auch jeder Schiedsrichter, was er richtig und falsch gemacht hat. Und dann bereitet sich die NFL auf die nächsten Spiele vor, das heißt Videovorbereitung. Dann trifft man sich im Hotel. Die haben nochmal eine ganz lange Session im Hotel zusammen als Vorbereitung auf das Spiel. Und dann geht zusammen am nächsten Tag dann ins Stadion und so ist das bei uns in der ERF auch. Also anders geht's auch nicht. Also ich muss wissen, was ich falsch gemacht habe und dazu muss man jeden Spielzug analysieren Und ich muss wissen, ab einem bestimmten Niveau, welche Techniken spielen die Spieler, wo sind Mismatches, wo werden sich vermutlich Gefahren auftauchen. Natürlich darf man jetzt nicht voreingenommen in ein Spiel gehen, aber proper preparation pretends poor performance. Das gilt auch für Schiedsrichter, nicht nur für die Teams.
Es gibt so viele deutsche Spieler wie noch nie in der NFL. Hältst du es für wahrscheinlich, dass irgendwann vielleicht auch mal jemand Deutschsprachiges ein NFL-Schiedsrichter, eine NFL-Schiedsrichterin wird? Oder ist das ein so inzestiöses System, dass man das eigentlich nur als Amerikaner, als Amerikanerin schaffen kann?
Ich glaube, ich halte das für wahrscheinlich, dass wir sicher in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch mal einen deutschsprachigen Schiedsrichter sehen werden können. Denn die NFL guckt ja nach Europa und guckt sich Schiedsrichter an. Ich glaube, was man immer sagen muss, ist, natürlich muss ich mich aktiv entscheiden, ein Risiko einzugehen, dann in die Staaten zu gehen. Das kann ich, glaube ich, mit nicht 20 bin besser, als wenn ich 35 bin oder 40 bin und ein Kind habe. Da gibt es, glaube ich, nochmal ganz andere faktische Begrenzungen. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, und ich glaube, dass das auch möglich ist, dass wir eine deutschsprachige oder einen deutschsprachigen Schiedsrichter mal in der NFL sehen.
Ja, spannend. Ich habe gleich noch zwei persönliche Fragen an dich. Erstmal an euch da draußen. Also über Schiedsrichter könnten wir jetzt, glaube ich, auch 2 oder 3 Stunden sprechen. Total spannend, wie Simon auch als Input geschrieben hat per Mail. Eigentlich total underrated. Wir wissen wahrscheinlich alle viel zu wenig darüber. Aber du, Malte, machst zusammen mit einem Kollegen ja auch noch einen Podcast. Correct Call heißt der, wenn ich mich richtig erinnere. Mach doch dafür mal bitte Werbung, falls es da von euch da draußen noch mehr Interessierte gibt rund um das Schiedsrichterwesen in Europa oder auch in der NFL, dann kann man sich wahrscheinlich gewissenhaft bei euch melden, oder?
Ja, wir haben die Podcasts leider eingestellt.
Ja.
Aber das ist ganz lieb. Nein, es sind Folgen da und ich glaube, wenn man so einen Einstieg haben will und bestimmte Dinge mal verstehen will, wie so die unterschiedlichen Sichtweisen darauf sind, dann kann man da sich sicher ein paar Folgen sicher schon mal anhören und so viel sei gesagt, ich bin wie mit dir im Gespräch, aber auch mit anderen. Und mein Ziel ist es auch, mehr Verständnis für Schiedsrichter zu schaffen, weil ich glaube, wenn wir alle die Regeln ein bisschen besser verstehen, dann können wir diesem Sport noch mehr folgen und ein bisschen Verständnis und die Emotion auf das Richtige zu lenken und vielleicht nicht gegen die Schiedsrichter, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, da werden wir sicher in den nächsten 1-2 Jahren noch ein paar andere Formate sehen, die das weiter fördern werden.
Ich habe Maltes Instagram-Account auch in der Footballerei-Story verlinkt, also ich habe da so ein bisschen rausgehört, ne? Wenn jemand noch weiterführende Fragen hat oder Tipps braucht vielleicht auch, hey, ich würde mich darüber gern weiterbilden, hast du eine gute Internetseite oder so, dann darf man dich bestimmt bei Instagram anschreiben, oder?
Auf alle Fälle, jederzeit gerne fragen, es kann vielleicht mal 1-2 Tage dauern, bis ich antworte und auch vielleicht ein Aufruf. Auch der Breitensport braucht Schiedsrichter. Also es ist eine wunderschöne Angelegenheit. Wir haben ganz, ganz tolle Schiedsrichter und Ausbilder in Deutschland. Eine ganz tolle Gemeinschaft. Aber auch darüber hinaus in anderen Ländern. Das sind ganz tolle Menschen. Und man kann dem Sport sehr gut als Schiedsrichter verbunden sein. Wenn man dem Sport helfen möchte, dann ist das auch ein ganz, ganz toller Weg, sich mit dem Sport zu beschäftigen und den Fokus auf die Spieler zu legen. Also ich würde mir sehr wünschen, vielleicht auch noch ein paar anzusprechen zu können. Und motivieren zu können, vielleicht mal so einen Schiedsrichterkurs zu machen.
Ja, vielleicht ist das was für euch. Denkt mal drüber nach. Der Breitensport braucht Unterstützung, auch vor allem ehrenamtlich. Malte, du hast vorhin einleitend was ganz Schönes gesagt. Das habe ich immer, also ich kenne ein paar Fußballschiedsrichter und die haben mir das auch immer gesagt. Das finde ich total spannend. Über den Schiedsrichter wird eigentlich nur gesprochen, wenn er Mist gebaut hat oder vermeintlich Mist gebaut hat. Wenn der alles im Griff hat, alles richtig entschieden hat, wird nicht über den Schiedsrichter gesprochen. Das fühlt sich manchmal schon gemein an. Oder hast du dich gewöhnt daran, so nur Feedback zu bekommen, wenn Feedback dann negativ?
Ja, also die Wahrheit ist, ich bin sehr glücklich, dass wir im Football nicht da sind, wo wir im Fußball leider sind, gerade auch im Breitensport. Und man bekommt ja auch positives Feedback, wenn man sich halt auch mit den Coaches und Spielern unterhält. Und ich kann jede Emotion verstehen. Aber ich glaube, das ist was, womit man als Schiedsrichter klarkommen muss, dass man versteht, es geht nicht um einen selbst. Schiedsrichter ist kein Selbstzweck. sondern ich bin da, damit ich anderen eine Bühne biete und diesen Sport verständlich gestalte für die Fans. Und nicht mehr, nicht weniger. Und damit geht eben einher, dass ich nicht im Spotlight bin und dass man mich nicht groß lobt. Aber natürlich ist es so, das ist auch natürlich in jedem Sport so, die Schiedsrichter als Schuldigen herauszustellen, ist immer ganz, ganz einfach. Und es redet niemand über die 3 Interceptions und über die 2 Fumbles, sondern wenn ich am Ende eines Spiels eine schlechte Entscheidung treffe, dann reden alle über diese Entscheidung. Das ist in uns Menschen so, das ist meist der leichteste Weg, ein Spiel oder eine Niederlage zu begründen. Und das gehört auch ein bisschen dazu mit den Emotionen. Ich will nur ein bisschen auffordern, vielleicht eine Nachricht da noch anbringen. Kein Schiedsrichter trifft böswillig eine Entscheidung. Schiedsrichter machen Fehler wie Spieler auch, aber wir geben alles dafür, dass wir diese Fehler minimieren. Und es hat meist nicht an dieser einen Entscheidung gelegen.
Aber die Kansas City Chiefs gewinnen doch eigentlich immer nur Spiele, weil sie sich halt so gut gestellt haben mit den Schiedsrichtern. Das wissen wir doch alle.
Ja, okay, das ist ja eine ganz andere Story. Also das ist ja...
Ach, nein, Spaß. Auch
natürlich, ich glaube, das gehört natürlich dazu. Und solche Storys gehören auch dazu, so ein bisschen zum Storytelling, um auch im Sport zu verkaufen. Denn auch das ist klar, als Schiedsrichter muss ich verstehen, am Ende ist Football auch etwas, was ein Produkt ist. Zum gewissen Grad, was für Entertainment sorgen soll. Und da aber vielleicht noch ein Aufruf, der Schiedsrichter macht nicht die Regeln. Die Regeln, die da sind, also der Schiedsrichter muss das Roughing the Passer so enforcen, wie es die Regelmacher vorsehen. Da ist der Schiedsrichter bitte nicht dran schuld.
Gibt es eigentlich ein Referee, Whitehead, oder ist auch eigentlich egal, welche Position, den du persönlich besonders feierst, weil er irgendwie eine besondere Bio hat oder sie oder auch auf Instagram aktiv ist? Also du wirst in der Szene viel tiefer drin sein als wir alle. Also hast du so eine Art NFL-Lieblingsschiedsrichter oder vielleicht sogar ein Idol?
Das nicht, aber was ich sehr bewundere, sind die, es gibt jetzt so ein ganz neues Programm, das haben wir alle gesehen, dass ehemalige Spieler, NFL-Spieler, auch Schiedsrichter werden. Das läuft unter den Legends Officiating Development Program. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Zeitweg für ehemalige NFL-Spieler, die da rein würden. Und ich glaube, das ist immens wichtig. Ich glaube, dass man einen Sport gut leiten kann, wenn man versteht, um was es da geht, warum ein Spieler sich wie bewegt, warum er eine Emotion hat, um darauf entsprechend reagieren zu können. Und das ist das, was ich sehr bewundere, wenn jemand nicht nur den Sport selbst auf höchstem Niveau gespielt hat, sondern dann auch noch den Schritt ins Schiedsrichtern geht und sagt, mit dem Wissen kann ich ein Spiel leiten. Das ist etwas, was ich sehr bewundernswert finde und sehr mutig finde. Für mich ist das auch kein Seitenwechsel, sondern für mich bleibt es ein und dasselbe, den Sport weiter unterstützen zu wollen. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Geschichte.
Wenn du Football guckst, ne, also ELF ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil es irgendwie auch noch ein bisschen Beruf für dich ist, aber die NFL-Spiele wirst du ja privat gucken. Guckst du da, wie wir alle, irgendwie aufs Spiel oder guckst du eigentlich auf die Schiedsrichter? Also was ist da so dein Verhalten?
Beides. Ich glaube, ich probiere immer aufs Spiel zu gucken, weil auch selbst gespielt, das findet man spannend und man sieht immer wieder was Neues und man entdeckt auch jedes Mal wieder was Neues und das ist ganz toll. So ganz kann man natürlich die Brille, die man aufhat, nicht ablegen. Weiß nicht, welche Position ihr da draußen gespielt habt, aber ihr kennt es selbst. Ihr guckt immer auch so ein bisschen auf die Position, die ihr selbst gespielt habt. Genauso gucke ich auch genau mal vielleicht drauf, wie geht ein Schiedsrichter mit einer bestimmten Situation rum? Welche Worte wählt er, um eine komplexe Situation einfach verpackt rüberzubringen, damit es jeder versteht? Und klar, natürlich ist man ein bisschen gelassener bei Situationen, die nicht sofort einleuchtend sind. Aber auch ich muss zugeben, hin und wieder nicht mit jeder Entscheidung einverstanden zu sein. Aber das gehört dazu, wir alle machen Fehler.
Ja, vor allem dann wahrscheinlich bei Replays, ne? Du hast ja gesagt, das ist ja so der Klassiker, ein enges NFL-Spiel, womöglich noch in den Playoffs und jetzt entscheidet es sich, war es ein First Down oder nicht, fehlen dann noch ein paar Yards und ist die oder war es eine Interception oder nicht? Und dann werden die Zeitlupen hoch und runter gespielt. Also da wirst du ja wahrscheinlich auch so richtig quasi mit dem Gesicht vor dem Bildschirm hängen, um dir das dann auch nochmal alles reinzuziehen, oder?
Wie jeder andere auch, na klar. Also und natürlich ist es so, dass man natürlich probiert, dann analytisch ranzugehen, also so eine Replay-Situation, damit die in 120 Sekunden durch ist. Das ist ja ganz klar vorgegeben, wie ich mir das angucke. Wenn ich schon zum Bildschirm gehe beispielsweise, wird das vorbereitet. Und in der NFL sitzen da vier, fünf, sechs Leute plus New York, die das alles vorbereitet haben. Und dann geht man ganz systematisch die Situation durch. Und das finde ich ganz spannend. Wenn ich also diese Bilder sehe, erkenne ich so ein wenig auch, welche Systematik dahinter sind, warum sie sich etwas angucken, worauf sie hinaus wollen. Weil man natürlich, wenn man eine Replay-Situation hat, auch alles einmal überprüft. Wäre natürlich peinlich, wenn man dann irgendwie die eine Sache richtig entscheidet, aber übersehen hat, dass da vielleicht 12 Spieler auf dem Feld standen. Das möchte man dann auch nicht. Ja. Aber das ist ganz klar strukturiert, sonst schaffe ich es nicht in 120 Sekunden eine Entscheidung dem Fan näher zu bringen. Am Ende wollen wir Football gucken.
Und vor allem unter einer großen Drucksituation, ne? Die Spieler werden auf dich einreden, die Coaches werden auf dich einreden, die Fans jubeln oder pfeifen. Also, ne, da sind ja wirklich plötzlich wollen ganz viele was von einem, oder?
Das ist vollkommen richtig. Und mit den Coaches geht das ganz gut. Wie gesagt, das haben wir auch aus der NFL, probieren wir auch wirklich rüberzunehmen. Kommunikation ist das, was wir in erster Linie machen müssen als Schiedsrichter. Das heißt, in so einer Situation sind sofort die Flügelschiedsrichter bei den Coaches. Andere Schiedsrichter kümmern sich um die Spieler und die Spieler wissen, was dann passiert. Also da ist gar nicht mal so die ganz große Drucksituation. Man ist sich aber seiner Verantwortung bewusst und man will es richtig machen. Und das ist das, was dann den Druck erzeugt, was dann so ein bisschen Stress erzeugt. Und da muss man natürlich durch Systematik sich dem Stress entziehen und wissen, wie man mit der Stresssituation umgeht. Aber das sind ganz klar alles Stressoren, mit denen man umgehen muss. Und auch das ist Teil des Schiedsrichterdaseins, sich irgendwann mit Psychologie zu beschäftigen und sich zu fragen, warum stresst mich das? Was kann ich machen, damit mich das nicht mehr stresst? Und wirklich ein guter Weg ist Kommunikation, tief durchatmen, mit ganz viel Struktur die Situation lösen. Und so kommt man aus einer stressvollen Situation wieder raus. Also das finde ich spannend daran. Aber ja, das ist dann viel Kommunikation.
Spannend. Spannend ist das Thema. Spannend war auch unser Gespräch, Malte. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht werden wir das irgendwie, vielleicht in der Offseason, vielleicht gibt es aber auch nochmal irgendwie ein Spiel oder eine Schiedsrichterentscheidung, wo wir uns während der NFL-Season nochmal hören. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt connected sind und danke dafür, dass du uns das so gut wie möglich in der Kürze der Zeit alles erklärt hast. Danke dir herzlich.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und sehr, sehr gerne. Und wenn immer ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Bin sehr gerne da, das Ganze aufzuklären.
Ein Dank auch geht nochmal raus an Simon, der hat das Ganze ins Rollen gebracht. Wenn ihr auch irgendein Thema habt rund um die NFL, das kann alles Mögliche sein, dann schreibt mich gerne an, entweder per Mail kutsche@footballerei.de, Kutsche schreibt sich K-U-C-Z-E, oder über Instagram oder X, dann versuche ich das schnellstmöglich, bestmöglich umzusetzen. Danke euch.
Der NFL... Flachwitz-Freitag.
Leute, Lachen ist gesund. Und weil ich ein großer Fan von Flachwitzen bin, gibt's in Kutsches Zirkus am Ende immer drei Footballwitze. Ganz wichtig, nicht zu ernst nehmen. Was ist der Unterschied zwischen Deshaun Watson und einer Batterie? Die Batterie hat auch eine positive Seite. NFL Field Reporterin Aaron Andrews bittet Adam Thielen, den Wide Receiver der Carolina Panthers, nach dem Spiel zum Interview und fragt, was empfinden Sie, wenn Ihre Mannschaft gewinnt? Darauf Thielen, kann ich leider nicht sagen, ich bin erst seit 2 Jahren bei diesem Team. Johnny Manziel steht vor Gericht, weil er einen LKW voller Schnaps geklaut hat. Fragt ihn der Richter, was haben Sie denn mit der riesigen Menge Alkohol angestellt? Verkauft, sagt Manziel. Und was haben Sie mit dem Geld gemacht, will der Richter wissen? Versoffen. Falls auch du einen guten, eventuell umgetexteten Footballwitz hast, schick ihn mir gern. Dann trage ich ihn hier vielleicht schon in der nächsten Folge von Kutsches Football-Zirkus vor. Das war's für heute. Die Vorstellung ist beendet. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und das Wichtigste ist, bleib gesund. Beste Grüße, Kutsche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.